Ja, wir haben hier vorne vier Diskutanten, die Fachleute sind der Schule, aber sitzen hier 100 Fachleutinnen und Fachleute von Schule auch, die sie hervorragend machen. Ich möchte den Ball gerne hinunterspielen zu euch. Ihr habt euch, wir haben einerseits das Referat gehabt, andererseits habt ihr euch in den Gruppenarbeiten noch vertiefend beschäftigt. Meine Frage wäre es, ob es jetzt das eine oder andere, was ihr dazulegen wollt, zu dem Thema, wenn die Schwester Beatrix sagt, Charisma ist nicht an das Gewand gebunden. Wir beide sind uns da sehr einig, weil ich denke, Ordensschule kann gelebt werden von Menschen, die sich um dieses Charisma kümmern. Wenn es Ordensleute sind, freut es uns sehr. Wenn es keine Ordensleute sind, freut es uns genauso, weil wir ja auch an euch erleben, wie professionell und wie stark und wie gut ihr das macht. Oder ob es von der Gruppenarbeit noch Fragen gegeben hat, die einfach auch hier an die Diskutantinnen und Diskutanten gelegt werden würde. Das vielleicht geht es ohne Mikro.
Susi?
Ja, also ich wollte sagen, zu Eva, du hast gesagt, wir müssen unser Profil griffiger machen. Ich glaube, wir haben jetzt alle irgendwie daran gearbeitet, ein gutes Leitbild, ein gutes Schulprofil zu erarbeiten. Und es ist aber gerade die Schwierigkeit, dass man dieses Profil eben auch innerlich spüren muss. Und das ist auch was Emotionales. Mhm. Und auch wenn das in Worte gefasst ist, wir haben heute erst in der Gruppe darüber geredet, es kann schön in Worte gefasst sein, aber es müssen sich die Leute, die in eine Ordensschule kommen, darauf einstellen und das zulassen, dass sie diese Spiritualität auch spüren. Und das ist einfach so schwierig, dieses Materielle und dieses Emotionale dazwischen.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen, diesen Einwand. Ich habe auch mit dem ins Wort bringen gemeint, dass das eigentlich nur ein Anfang ist. Natürlich muss es dann mit Leben gefüllt werden, beziehungsweise diejenigen, die ein Leitbild zum Beispiel entwickelt haben oder ein Profil einer Schule entwickelt haben, die sind natürlich ohnehin schon sowas wie eine Kerngruppe, von der aus dann die Entwicklung weitergehen muss, zuerst am eigenen Standort und dann hoffentlich auch darüber hinaus. Aber mit diesem ins Wort bringen habe ich vor allem auch ins Wort bringen nach außen gemeint, darstellbar für Kunden, unter Anführungszeichen, um jetzt dieses hässliche Wirtschaftswort zu verwenden, um klar zu machen, worauf sie sich einlassen, überhaupt klarstellen zu können, was wir sind. Ich weiß noch, im Zuge unseres Leitbildprozesses haben wir einmal eine lange Diskussion gehabt, weil plötzlich die Frage aufgetaucht ist, und da sind also eine ganze Reihe Ordensschwestern aus dem Ursulinenorden dagesessen, prominente Vertreterinnen, und wir haben plötzlich die Frage gestellt, wir Laien, die da dabei waren, was ist denn eigentlich, könnt ihr uns sagen, was ist eigentlich die Spiritualität der Ursulinen? Sie waren sprachlos. Sie konnten das nicht in einer Form ins Wort bringen. Wir haben es alle erlebt gehabt, weil wir waren ja schon, weiß ich nicht, 20, 25 Jahre dort im Haus Lehrerinnen und Lehrer. Aber wir haben uns gefragt, wie können wir es denn transportieren an jemanden, der damit noch nie was zu tun hatte? Und jetzt ist vielleicht dieser Ausdruck ins Wort bringen ist ein bisschen trocken, aber hinüberbringen, wie können wir es darstellen? Das habe ich damit gemeint. Die Identität nach außen, und am Anfang auch nach innen, weil wenn Leute neu zu uns kommen, Lehrerinnen und Lehrer, die wissen es nicht. Die wissen nicht, was das ist. Schauen mich groß an, wenn ich sage, sie geben ihr Kind in einen Teil der Institution Katholische Kirche. Aha, ah ja. Also, und dann noch was. Ich glaube, dass dieses ins Wort bringen oder diese Klärung der Identität, gerade bei den Ordensschulen, sogar innerkirchlich ganz notwendig wäre.
Mhm. Kannst du es ein bisschen konkretisieren? Was heißt das?
Ja, ich kann es konkretisieren an einem ganz banalen Beispiel, das jetzt vielleicht ein bisschen nicht ganz fair ist, wenn ich das jetzt so erzähle. Aber bei uns war eines Tages zur Visitation der Weihbischof Laun, der Ihnen, denke ich, ja allen ein Begriff ist. Und eine Klasse unserer Schule hat ihm die Ursulinen-Spiritualität vorgestellt. und hat natürlich da ganz viel geredet von der Ordensgründerin, von der heiligen Angela Merici. Und am Ende dieser Darstellung sagt der Weihbischof Laun: Na, jetzt habe ich aber echt was dazugelernt. Ich hatte keine Ahnung, wer die Gründerin des Ordens der Ursulinen war. Und das war natürlich, ich sage jetzt mal, für einen Weihbischof, der zu einer Visitation kommt an einen Ordensstandort, ein bisschen blamabel, aber unsere Schülerinnen haben dem Ganzen doch noch was abgewinnen können, denn die haben gesagt, er war aber wenigstens ehrlich, er hat gesagt, er weiß das nicht. Das ist jetzt nur so ein...
Gut, gibt es noch...
Also auch innerkirchlich, glaube ich, braucht es da manchmal was.
Dinge, die ihr als Fragen oder als Statement dazulegen könnt, wollt, Maria?
Ich würde gerne eine persönliche Frage stellen. Es sitzen hier Menschen, die eine katholische Privatschule und eine Ordensschule absolviert haben. Wenn Sie heute zurückblicken auf Ihre Schulzeit, was war so das prägendste Erlebnis oder auch eine Prägung, die Sie in dieser Schule erfahren haben, die Sie dann in Ihrem Lauf Ihres Lebens auch begleitet hat, bei Ihrer Lebensgestaltung, bei Ihrem Lebensweg? Ich weiß, dass das eine sehr, sehr persönliche Frage ist, aber ich denke, es wird dadurch vielleicht auch greifbarer, was katholische Schule, was Ordensschule vielleicht auch sein kann.
Bitte. Ladies first.
Ja. Da könnte ich vieles erzählen von den Franziskanerinnen von Vöcklabruck. Sie haben mir 5 Jahre einen Freiplatz geschenkt. Ich hätte nicht lernen können, wenn ich diese Möglichkeit nicht gehabt hätte. Und vieles, vieles, was ich dann mit ihnen erlebt habe und wie sie mich auch geprägt haben durch ihre Art des Unterrichts und durch ihre Begeisterung und ihre Bereitschaft, sich noch einmal hinzusetzen, noch einmal zu tun. Aber dieses einfach mehr als notwendig ist.
Das ist eine schwierige Frage. Man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Prägend in der Schulzeit sind die guten Lehrer. Ja. Und das ist bis heute unverändert und die haben mich geprägt. Ich habe Gott sei Dank auch solche gehabt. Ich habe gute Lehrer gehabt auch. Und was mich auch geprägt hat in Seitenstädten natürlich, ich war 8 Jahre im Internat. Das prägt. Ich bin jetzt kein Psychologe und kein Tiefenpsychologe, aber vom Sozialverhalten und immer so viele Leute um sich zu haben und in einem, Sie wissen, was ich meine, das ist also schon eine andere Situation, als in einer Familie aufzuwachsen mit einem Kind oder mit 2 Kindern. Du hast immer einen riesen Schübe um die, es ist ein anderes Sozialverhalten und das hat mich, glaube ich, schon auch geprägt, das Internatsleben, natürlich auch das Internatsleben in einem Priesterseminar, das hat mich natürlich auch geprägt. Und die guten Lehrer, die möchte ich nicht missen. Und das ist in Wahrheit auch die Botschaft, ob es jetzt Privatschule ist oder nicht Privatschule ist oder Regelschule ist, das Entscheidende sind die Menschen. Das Geld auch, bin ich schon bei Ihnen. Wir brauchen ein bisschen Geld auch. Übrigens, weil Sie gerade anschauen, weil Sie gerade mit den Mädchen, ich bin auch noch damals in die Schule gegangen ohne Mädchen, die durften noch nicht, aber das haben wir jetzt schon diskutiert. Nein, aber das, das was also wirklich für beide Gruppen in gleicher Weise gilt, das würde ich ganz gerne schon auch sagen, das sind die guten Lehrer und... Was mir wirklich sehr wichtig ist, da gibt es viele, bin von Professor Hoppmann einmal gefragt worden, schreibst du mir einen Artikel zu dem Thema, was macht gute Schule aus? Mhm. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Was macht eine gute Schule aus? Ich habe mir gedacht, das ist jetzt so leicht, du schüttelst nicht so leicht aus dem Ärmel, da habe ich lange nachgedacht und das war ein guter Prozess, ich habe da viele, viele Antworten gefunden. Eine Antwort heißt, und das stimmt natürlich sehr stark auch bei den privaten katholischen Schulen. Eine Antwort heißt, was gute Schule ausmacht, es gibt viele, aber eine heißt die Schulkultur und der Geist, der in einer Schule wohnt. Und der ist unglaublich entscheidend für das Wohlbefinden der Menschen, der Kinder, der Lehrer und für das gesamte Klima in diesem Haus. Und da tut sie vielleicht eine katholische Privatschule eine Spur leichter, diesen Geist zu definieren. Und das ist vielleicht auch eines der Geheimnisse, warum es dort hin und wieder ein bisschen anders funktioniert.
Und weil Leute für die Lehrer beten und für die Kinder auch.
Bitte?
Weil Lehrer, weil Schwestern für die Lehrer und für die Kinder beten.
Ja, ohne Schwestern geht gar nicht.
So ist es. Nein, ja. Weil... Ich meine das echt im Ernst. Ich glaube, dass es eine Ordensschule auszeichnet, eine katholische Schule, dass es jede konfessionelle Schule auszeichnet, dass eben der Glaube dahinter steht und dass die Kraft des Gebetes, diese Brunnenstube, aus der geschöpft werden muss, unbedingt notwendig ist, damit man genau eine gute Schule sein kann, dass man die Kraft hat, durchzuhalten, dass man die Schwierigkeiten durchsteht und dass man in den schwierigen Situationen dann fragen kann, und was wäre jetzt entsprechend dem Schulprofil die richtige Antwort. Wir haben es uns für uns immer wieder so formuliert, dass wir gesagt haben in der Frühstagsklasse, wenn in einer Klasse noch ein Platz frei ist und es warten zwei Familien auf diesem Platz, oder Familien unter Anführungszeichen, es wartet eine Familie mit einem sehr kompetenten, prominenten Vater mit entsprechenden Finanzkräften und es erwartet eine alleinerziehende Frau, die sich kaum leisten kann und auf Ermäßigung angewiesen ist. Wer bekommt den Platz? Und das entscheidet sich an unserem Charisma. Natürlich die Frau. Sie glauben mir es nicht.
Natürlich, ich glaube es. Ich würde Ihnen nie widersprechen.
Ich könnte es belegen.
Ja, sehr persönliche Frage. Es sind zwei Bilder bei mir sofort gekommen. Das erste war, ich konnte zu Hause kaum lesen, auch in der Zeit, wo ich schon Germanistik studiert habe, weil Lesen nicht als Arbeit gegolten hat. Und da haben meine Eltern sofort, wenn ich irgendwas, sofort was gefunden für mich, wenn ich mich vorbereitet habe auf Prüfungen. Das Lesen hatte im Gymnasium einen ganz wichtigen Ort und das ist für mich eine Metapher für Bildung. Das verbinde ich damit. Und das Zweite, es hat auch Orte, trotz Internat und so weiter, Orte aus, auch des Rückzugs und der Ruhe gegeben. Das sind so, ich sehe mich in, an einem bestimmten Ort da sitzen, der für mich wichtig geworden ist. Zur Frage, was macht den guten Lehrer aus? Das ist etwas, was mich auch umtreibt. Neben dem pädagogischen und fachlichen Handwerkszeug, ich nehme das fachliche Handwerkszeug hier bewusst dazu, sind es für mich vor allem drei Fähigkeiten. Das eine ist, Lehrer und gute Lehrer müssen beziehungsfähig sein und ein Sensorium zu den Schülern und Kindern entwickeln. Gott sei Dank habe ich die erlebt. Das zweite, gute Lehrer müssen optimistisch sein. Also Suderanten sind selten gute Lehrer. Das passt für mich nicht zusammen. Und das Dritte, gute Lehrer haben eine Freude daran, wenn ihre Kinder mal besser werden, als sie selber es sind. Das kann man lernen und man kann sich an dem sehr, sehr freuen. Wenn etwas, was man als Same grundlegt, größer wird, als man das je erwartet und erhofft hat.
Ja, es wurde angesprochen, der Geist, der in einer Schule wohnt, und ein paar Dinge, die uns ja auch verloren gegangen sind für diese Geist. Wir sagen, das sind die Internate. Ich selber war in Horn, ist mir jetzt erst im Gespräch aufgefallen, dass ich ja eigentlich auch an einer katholischen Schule war, weil ich im Aufbaugymnasium meine Matura nachgemacht habe. Und das Thema Internat, wir sehen es ja vor allem bei den Absolventenverbänden, dass immer eine tiefe Kluft ist zwischen denen Absolventen, die noch das Internat erlebt haben, und denen, die das Internat nicht mehr erlebt haben. Weil die Prägung in der Schule bei den Internatsschülern eine völlig andere ist und sein kann, als es ist. Und wenn es um die Beziehungsarbeit geht, die auch auf vielen dieser Kärtchen steht, einfach eine der großen Herausforderungen schon ist, wie wir im normalen Schulalltag daran intensiver arbeiten, wo das Internat doch andere Möglichkeiten hatte. Aber ich möchte den Ball nochmal zu euch runterspielen. Gibt es noch etwas, was Sie dazulegen können, wollen? Oder eine Frage an die Damen und Herren hier? Dann möchte ich eine Frage noch aufgreifen, die ich am Anfang kurz angesprochen habe, die ich mir aber gedacht habe, die mich aber auch in meiner Funktion als Bildungsreferent der Orden umtreibt. ja, die jetzt vor allem an euch beide geht. Ist es noch sinnvoll, von Ordensschulen zu reden? Oder sollte man grundsätzlich nur mehr von katholischen Schulen reden? Sie, Herr Magister, haben es angesprochen, dass in Niederösterreich das teilweise man schon mitbekommt, dass die Öffentlichkeit es nur mehr als katholische Schule wahrnimmt, wo keine Ordensleute mehr an den Schulen sind. Das ist eine ganz wichtige Wahrnehmung von außen. Darum treibt uns das Thema ja auch um. Jetzt will ich als erstes die Schwester Beatrix fragen, die ja das Referat vom Diözesanenvertreter am Vormittag gehört hat, wie du diese Thematik siehst. Macht es Sinn, von Ordensschule zu reden, oder sollten wir sagen, es war sehr gut?
Es hat uns sehr gefreut.
Hat uns sehr gefreut, aber wir sind katholische Schule.
Ich behaupte, dass das Katholische immer eine besondere Färbung braucht. Dass auch die Diözesanschulen ihre ganz spezifische persönliche Gestaltung des Charismen im Grunde haben, dass sie nur nicht so ins Wort bringen, weil sie halt sagen, wir sind der Diözesanschule. Es macht schon einen Unterschied. Ich spitze es schon zu. Ich glaube, dass Schulen, die eine Diözesanenträgerschaft haben, verzeih mir, aber ich versuche es einfach in der Zuspitzung herauszuarbeiten, da gibt es schon eine gewisse hierarchische Orientierung nach oben. Ne? Das ist einfach in der Struktur der Kirche, da gibt es Vorgesetzte, das ist mehr die hierarchische Struktur. Ordenschristen sind mehr in der Horizontalen. Wir denken, so wie es Otto Papst Franziskus gesagt hat, an die Ränder, an die Ränder, an die Ränder. Aber er sagt auch in der Enzyklika, in der letzten Nummer seiner neuen, letzten Enzyklika, ich glaube 245, Gott ist im Herzen der Erde, der Welt. Und wir sollen in der Herz, in der Mitte sein. Und das ist jetzt so diese Spannung, dieses in der Mitte sein und gleichzeitig zu den Rändern gehen. Und dieses Experimentelle fast, zu den Rändern zu gehen, das können sich die Narrenfreiheit einer Ordensschule leichter leisten. Ich meine es jetzt im ganz ursprünglichen Sinn.
Ja? Deshalb ist es so wichtig, dass es euch gibt.
Weil wir auch in noch einmal in der Kirche eine andere Freiheit haben, eine andere Struktur, Entscheidungsstruktur auch haben und, wie ich es vorher angesprochen habe, sehr viele von uns ja ganz international sind. Schulschwestern gibt es in 32 Ländern der Erde und nächste Woche kommt eine Klasse aus Japan zu uns auf Besuch und dann haben wir die Schwestern in Rumänien und in Polen und in Weißrussland und in, ja, quer durch und da ist immer die ganze Welt da. Und das wünsche ich auch den Diözesanenschulen, dass sie den Weltblick auch pflegen können, weil bei uns ist er normalerweise, also wenn wir ihn pflegen, bin ich sehr traurig, Eva, über das, was du erzählst, weil das ist nicht so ein gutes Beispiel, dass die Ordensleute selber das nicht so wissen und artikulieren können.
Ja, das war nur leider tatsächlich
der Fall. Ja, ich sage, ich höre es und es tut mir leid, wenn ich dir so zuhöre. Aber ich glaube, der Auftrag ist schon, wir haben noch einmal einen anderen, auch eine andere Freiheit. Wir verantworten innerhalb der Gemeinschaft auch die Entscheidungen, wenn wir jetzt aufnehmen, auch in der Pluralität der Religionsbekenntnisse, auch im Hinblick auf die Anstellung von Lehrerinnen und Lehrern. Ich sage das ganz überzeugt, auch wenn es nicht so wohlklingend ist, in die traditionell katholischen, alle drei sind katholisch, die Schwestern, die Kinder und die Gesellschaft, sondern mittlerweile haben wir ja eine ganz andere Situation. Wir werden in Zukunft die Kolleginnen und Kollegen vor allem nach menschlichen und fachlichen Qualitäten aussuchen dürfen, wenn wir sie überhaupt aussuchen können. Es kommt ja meines Wissens ein großer Lehrermangel auf uns zu. Und du musst ja froh sein, wenn es dann Chemiker erwischt. Und nicht nur fragen, ob er vielleicht katholisch ist, ja, sondern die Chance wird sein, die Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen, die zu begeistern für das, was unser Auftrag ist. Und ich habe immer wieder erlebt, auch in meiner Führungstätigkeit in der Schule, dass mich die Leute dann groß angeschaut haben und gesagt haben, das will ich ja, deswegen bin ich ja Lehrer geworden. Ich will ja für die Kinder da sein, ich will ja mehr tun, als ich muss. Ich will mich ja einsetzen, ja, willkommen im Club. Dass das aus christlicher Quelle herausgespeist ist, das kann einem Kollegen, einer Kollegin im Laufe des mit uns Arbeitens dann bewusst werden, hoffentlich. Aber so wie wir es, der Kardinal hat es unlängst gesagt, und ich sage immer, eine meiner schönsten Erfahrungen war, wie diese Flüchtlingswelle zu uns gekommen ist, und dann unsere jungen Leute auf den Westbahnhof geströmt sind. Und sie haben sich einen Zettel auf die Brust geheftet und draufgeschrieben, welche Sprachen sie können und wie sie unterstützen können. Da hatte ich wieder das Bewusstsein, der Grundwasserspiegel der Nächstenliebe ist nicht versiegt in unserer Gesellschaft. Und ich bin total optimistisch, dass es viel Bereitschaft zum Guten gibt. Und dass dieses ganze Reden über die Jugend ist nichts mehr und das taugt alles nichts und so, das stimmt nicht. Es gibt so viele gute Menschen. Es gibt so viele gute Menschen.
Ich muss jetzt erst den Franz repetieren. Ja.
Also die Darstellung des Spezifischen der Ordensschulen, das empfinde ich als Schatz. Und wenn ich immer wieder auch über das Petrinum gesprochen habe und wenn man Petrus schon im Vestibül präsentiert bekommt in Form einer großen Statue, dann kann das mitunter auch eine Last sein. Und ich glaube auch, genau hinzuschauen, was wir denn unter katholisch verstehen, in den katholischen Schulen, wenn wir uns so nennen, halte ich für wichtig. Ich halte es für wichtig, das auch selbstkritisch anzuschauen. Karl Rahner hat einmal gesagt, Gott sei Dank ist nicht das katholisch, was 80% der Katholiken glauben. Da ist was dran. Und das genau anzuschauen, wo hat jeder seine Schätze, wo kann jeder seinen Beitrag leisten, das finde ich wichtig und ich fände es furchtbar schade, wenn es euch nicht gäbe.
Darf ich noch ein Beispiel erzählen, das mir mal zur Illustration so hilft? Wir sind auch in Japan, haben in Kyoto eine katholische Schule, als Schulschwestern, 0,03% sind Katholiken. Aber es ist unsere Schule. Und wenn man die Schule betritt, dann steht nicht der Petrus dort, sondern eine Statue der Mutter Theresia Gerhardinger. Und alle buddhistischen, shintoistischen Schülerinnen, Schüler und Lehrer betreten das Schulhaus, ziehen die Schuhe aus, denn so ist es üblich, und verneigen sich vor der Gründerin. Und wir sind in Japan, weil am Ende des Zweiten Weltkriegs, nachdem der Tenno im Radio verkündet hat, dass er nicht mehr Gott ist, die Japaner uns sagen, dass das erschütternder war als die Atombombe. Die Bombe ist von oben gekommen, aber sie ist ihnen der Boden des Glaubens entzogen worden. Und in der Situation hat ein Bischof in den USA Schulschwestern gebeten, kommt, baut eine neue Schule auf, wir haben eine Generation, die nicht mehr weiß, woran sie sich orientieren kann. Und so sind Schulschwestern nach Japan gegangen, haben eine große Schule aufgebaut. Einige sind Christen geworden, einige davon sogar Schwestern, es ist dann einmal eine Region gewesen, aber der Großteil unserer Lehrerinnen und Schülerinnen sind nicht Christen, aber es ist eine Schule der Schulschwestern.
Jana, ich wollte eigentlich im Hinblick auf dieses ein bisschen kontroversielle jetzt Ordensschule, Diözesanenschule sagen, dass es da zum Beispiel in Salzburg wirklich ganz, ganz positive Erfahrungen im Hinblick auf das Miteinander dieser beiden katholischen Schulgruppen gibt. Seit vielen Jahrzehnten ist besonders initiiert und angeleitet durch das Schulamt, das natürlich Diözesan ist, aber es gibt ein Miteinander, das in Wertschätzung und Respekt und wirklich perfekt funktioniert. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gern noch einen Begriff ins Spiel bringen, der noch gar nicht gefallen ist, nämlich den Begriff des Netzwerks auf verschiedensten Ebenen. Ich war immer eine leidenschaftliche Netzwerkerin, deswegen habe ich mich auch in all diesen Organisationen, die darauf aus waren, Leute miteinander zu verbinden, egal ob das jetzt auf der Ebene der Lehrerinnen und Lehrer war, unserer verschiedenen Schulstandorte bei den Ursulinen oder eben dann auch in der ADOS oder im Bereich der öffentlichen Direktorinnen und Direktoren, habe ich mich da engagiert, weil ich der Meinung bin, dass das im Hinblick auf die Zukunft eine ganz, ganz wichtige Sache ist, diese Netzwerke zu nützen und Koordinationsstellen zu schaffen, wie zum Beispiel eben das Bildungsreferat, halte ich für ganz essentiell, einen Anlaufpunkt, der zur Vernetzung nicht nur jetzt der Schulen der Vosö, sondern der Ordensschulen österreichweit wirklich eine ganz, ganz hilfreiche Institution ist. Und ich glaube, das Bewusstsein dafür zu haben, dass man gemeinsam und in einem Netzwerk viel mehr erreichen kann und einander viel besser helfen kann. Ich glaube, das sollte, ist für die Praxis einfach eine ganz wichtige Geschichte. Es hilft wirklich.
Ein starkes Statement für unsere Treffen. Sind ja auch alle Leiterinnen und Leiter Gott sei Dank da. Aber ich sage danke auch Beatrix und auch dir für dein, deine Blumen, die du uns streust, weil es der Vereinigung von Ordensschulen eigentlich ganz, ganz wichtig ist, als Ordensschulen aufzutreten, weil die einzelnen Schulstandorte ihre Freiheit von den Gründern her, ihr Charisma zu prägen, ihre Schulkultur zu prägen oder was Sie gesprochen haben, einfach ein klares Schulprofil auch daraus zu entwickeln, einfach diesen bunten Blumenstrauß der Vereinigung von Ordensschulen ausmacht und man hier nicht einen Einheitsbrei machen muss, sondern wirklich aus der Geschichte lernen kann und gut in die Zukunft gehen kann. Und deswegen kämpfen wir vom Vorstand und wir einfach so stark darum, dass das Thema Ordensschule jetzt nicht in Absetzung zu euch oder negativ was zu sagen, sondern weil wir sehr stark davon, von dem Glauben getragen sind, dass da sehr viel Energie und sehr viel Kraft drinnen ist. Wenn ich auf die Uhr schaue, möchte ich gern die Abschlussrunde einleiten, damit wir, weil wir uns vorgenommen haben, spätestens um 16 Uhr zu enden. Ich möchte gern mit einer Runde an Sie alle, und Sie bitten um Einzelstatements dazu. Wir haben heute am Vormittag gehört von Referenten, von dir, dass der Auftrag, dass du den Auftrag von katholischer Schule da drin siehst, neue Bilder zu finden, wie sich denn katholische Schule, Ordensschule darstellen kann. Das Thema, dass die Ordensleute verschwinden, haben wir schon gehabt. Auch, wenn Sie ansprechen, wir ruhen auf drei Säulen, die Problematik, die auf uns zukommt, die wir jetzt nicht mehr diskutieren können, was ist, wenn eine Säule wegbricht, nämlich das Christliche. Denn das Thema wird auf uns zukommen, dass wir Kolleginnen und Kollegen haben werden, die Christentum vielleicht noch schreiben können, aber dann, nie die Gelegenheit hatten, vielleicht das auch kennenzulernen, wie wir damit umgehen. Aber die Frage, was ist so in euren Köpfen, in ihren Köpfen zur Zukunft von Ordensschule, von katholischer Schule? Was würden Sie diesen Damen und Herren, die katholische Schule aktiv leben, einfach auch als Zukunftsvision, als Zukunftshoffnung und als Zukunftsbild mitgeben? Ich würde gern bei dir beginnen. Vorhin habe ich beim Herrn Magister begonnen. Machen wir es jetzt umgekehrt.
Gern. Ich habe mein Bild schon gezeigt heute am Vormittag. Wenn Sie sich erinnern an das Sprungbrett. Ich glaube, dass wir diesen Sprung guten Gewissens wagen dürfen und alle Assoziationen zulassen dürfen, die dieses Bild auch eröffnet. Und ich glaube, dass das Wasser, das unten ist, trägt.
Ich möchte noch einmal zurückkommen auf das Gleichnis vom Seemann. Du hast es heute Vormittag schon erwähnt. Und es hat mich sofort erinnert an eine Fortbildung mit Professor Zulehner, die wir mal an unserer Schule hatten. Und wo Professor Zulehner gesagt hat, wir waren alle so in einer eher ein bisschen hoffnungslosen Stimmung und irgendwie haben wir Unterstützung und Aufbruch gebraucht. Und Professor Zulehner hat gesagt, das klassische Gleichnis für Lehrerinnen und Lehrer, und das denke ich ist durchaus übertragbar auch auf Ordensschulen, ist das Gleichnis vom Seemann, aber nur bis zu dem Punkt, er säte den Samen aus. Punkt. Und was danach passiert, das kann voller Hoffnung, voller Unsicherheit sein, aber man kann es eigentlich nicht mehr beeinflussen. Es geht darum, den Samen auszusehen und daran zu glauben, dass was draus wird, wo immer der hinfällt. Und ich denke, das ist auch für Ordensschulen ein schönes Bild für die Zukunft.
Ich würde gern zwei Aspekte einbringen. Anschließend an den Seemann, einer unserer Mitbegründer hat im Geist der Verfassung, so hat er unsere kleine erste Ordensregel genannt, Geist der Verfassung, nicht Buchstaben. Er hat geschrieben, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und in dem Büchlein hat er uns geschrieben, der Seemann geht nicht mit leerem Sack auf das Feld. Um aussehen zu können, habe ich auch die Verantwortung, dass mein Sack des Wissens, meiner Persönlichkeit, meines Glaubens gefüllt ist. Das ist das eine Bild. Und das andere ist, dass wir Ordenschristen versuchen, unsere Lebensform zu übersetzen durch die Worte, wir leben einfach, wir leben gemeinsam und wir leben wach. Ich denke, dass das drei Begriffe sind, die nicht wieder an das Gewand geheftet sind, sondern dass das Grundhaltungen sind, die unsere Gesellschaft dringend braucht. Die Einfachheit, das Gemeinsame und das Hellwache. Das wären Kennzeichen von Ordensschulen.
Könnte ich es mir ganz leicht machen und sagen, ich schließe mich den Worten der Schwester Beatrix voll inhaltlich an. Traue mir auch gar nichts anderes so. mir hat gefallen die Sache mit der Freiheit. Dass also diese Ordensschulen einfach mehr Freiheit haben, das sehe ich auch so. Das ist ein Schatz, den sie haben. Den müssen sie sich auch bewahren. Das ist auch der Grund, warum sie, ich sage jetzt einmal, am Markt so gut bestehen, weil diese Freiheit geschätzt wird und weil sie diese Freiheit mit dem ausfüllen, was viele suchen. Das ist auch das Positive. Ich persönlich trenne gar nicht so stark zwischen den diözesanen kirchlichen Schulen und den Ordensschulen. Für mich ist das gar nicht so. Das habe ich heute so ein bisschen mitgenommen, dass es da auch andere Zugänge gibt. Auch andere Zugänge gibt. Nein, aber abschließend, nein, wirklich. Abschließend, ich möchte mich erstens einmal bedanken für die Einladung. Ich bin wirklich sehr gerne gekommen, weil ich immer dann, wenn es um Bildung geht, gerne dabei bin. Und ich möchte auch, das meine ich jetzt ernst, ich möchte mich auch herzlich bedanken für den Beitrag, den die katholischen Schulen und die Ordensschulen in der Bildungslandschaft leisten. Mich wirklich herzlich bedanken. Das ist ein gewaltiger Beitrag, ich habe das einleitend schon gesagt, eine unglaubliche Bereicherung. Sehe auch die Zukunft, weil die Zukunft angesprochen wurde, die Zukunft sehr optimistisch und positiv, auch im Sinne der Privatschulen. Diese gesamte gesellschaftliche Entwicklung spielt den Privatschulen eigentlich in die Hand. Und diese Suche nach, oder die Sehnsucht nach Werten spielt auch den christlichen Schulen, den Privatschulen sehr stark in die Hand. Daher sehe ich diese Entwicklung eher optimistisch und positiv. Dafür sage ich auch ein herzliches Dankeschön. Und zu guter Letzt, Schwestern sind unverzichtbar.
Ja, ich sage den Diskutantinnen und Diskutanten ganz herzlichen Dank. Ich habe mir noch einen Satz aufgeschrieben, der hinten so über einer ganzen Fülle von Arbeitskarten steht. Ich muss es leben. Und das ist, denke ich, schon etwas ganz, ganz Wichtiges, was auch jetzt in Ihren wertschätzenden Worten zum Ausdruck gekommen ist. Die Notwendigkeit, dass wir unser Charisma, dass wir unseren Dienst auch leben. Darin sehe ich eine ganz große Herausforderung, wo ich denke, dass wir auch noch über neue Wege nachdenken müssen. Denn der Vorteil einer Ordensgemeinschaft ist schon auch manches geregelt zu haben, auch in dem wichtigen Punkt, den du Gebet genannt hast, wo wir für uns, für die Schulen, für die Kinder beten können und das in den Geist Gottes legen können. Alle, die sozusagen Familie haben, Kinder etc., haben diese Ordnung so nicht. Ich denke, dass da auch die Verantwortlichen von Ordensschulen noch deutlich gefordert sind, wie können wir hier Hilfestellungen geben. Vielleicht wird das mal für zukünftige Klausurtagungen ein Thema, wo wir uns damit auseinandersetzen können. Wie können wir denn auch uns befähigen, um es zu leben? Oder die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter, die gerne in der Ordensschule arbeiten wollen oder an der katholischen Schule, wie wir denen sie befähigen können, weil sie, so wie du von den Müttern gesagt hast, die sagen, wir können das nicht mehr, dass wir das unseren Kindern beibringen, einfach ja, Mitarbeiterinnen, die mitgehen wollen, das oft einfach nicht mehr erleben können. Ich nehme mir mit und würde das als müssen sagen, schon auch als einen großen Auftrag an uns, ein Wort von dir, Schwester Beatrix, wo du sagst, jemand muss sich um die Menschen kümmern und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es katholische Schule, Ordensschule geben muss. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank und darf mich bei Ihnen noch bedanken und ein kleines Buch als Dankeschön mitgeben. Dankeschön.